und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, so dass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Hallo ihr Lieben, hier spricht Angelika aus der Zukunft. Es ist gerade März. Ihr werdet jetzt gleich eine Aufnahme hören, die im Januar bereits aufgenommen wurde von Katharina und mir. Das ist deswegen ein kleiner Disclaimer. Ein paar Sachen sind gegebenenfalls nicht mehr ganz aktuell, wenn ihr sie hört, weil die Real Estate Branche sich gerade sehr viel bewegt oder sich in dieser Branche sehr viel bewegt. Deswegen schicke ich hier nochmal diesen kleinen Gruß aus dem März zurück in den Januar. Guten Abend zur Podcast-Aufnahme. Heute ausnahmsweise zu zweit. Also unsere letzte Episode, die wir nur zu zweit aufgenommen haben, ist schon eine Weile her. Und nach einer ganzen Runde Sonderfolgen, in Anführungszeichen, sind wir zurück mit einer regulären Episode, nur zwischen uns beiden. Hi Katharina, wo bist du gerade so? Wie geht's dir?
Hi, ich bin in Leipzig. Mir geht's gut, aber ich würde sagen, wie viele in Deutschland, treibt mich die aktuelle Lage um. Es war gerade die vielleicht sogenannte Wutwoche, Bauernproteste, Bahnstreik. Ich bin auch dadurch in Leipzig geblieben. Ich musste eigentlich nach Braunschweig an die Uni und auch für einen Vortrag nach Aachen. Das hatte nicht geklappt. Da habe ich dann wieder auf sozusagen Zoom-Konferenz zurückgefallen. Und ich bin gespannt, was das Jahr bringt, angespannt. Wir haben Superwahljahr, 3 Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Ich selber bin ja in Sachsen und dann auch noch die Wahl für den US-Präsidenten. Und ja, ich mache mir meine Gedanken. Und du?
Ja, angespannt, glaube ich, trifft es ganz gut. Mir geht's ähnlich. Wir hätten ja eigentlich in Leipzig sein sollen gemeinsam, der Bahnstreik bzw. das Voraussehen des Bahnstreiks war ja schon angekündigt, hat aber dann dazu geführt, dass wir auch das derweil gestrichen haben und uns erst im Februar sehen. Und ich glaube, so wird das ganze Jahr werden, dass zumindest mein Gefühl so eine Art Verschieben, Abwarten, alles wird anders. Also ja, ich bin sehr gespannt, was das Jahr bringt. Gerade auch politisch, du hast es gerade schon gesagt, und diese Volatilität, könnte man sagen, die man gerade auf so vielen Ebenen spürt, ist auch ein ganz guter Einstieg in unser Thema, das wir heute besprechen. Wir schließen an einen unserer ersten Podcasts, den wir aufgenommen haben, und zwar werden wir heute nochmal sprechen über Real Estate, und zwar, weil letztes Jahr einiges los war und wir das Thema auch sehr interessiert beobachten und natürlich ökonomische Prozesse des Bauen sehr intensiv auch mit beeinflussen, die Zinslage ganz intensiv mit beeinflusst, was überhaupt gebaut wird und wer wofür Geld aufnehmen kann. Schulden machen gehört ja dazu zum Bauen. Deswegen dachten wir, weil gerade dieses Thema so einflussreich ist und auch, weil es ein schöner Anschluss ist an unseren Start des Podcasts, dass wir nochmal über dieses Thema sprechen.
Ja, du hast es ja gerade erwähnt. Wir haben ja damals, das war ja 2022, die zweite Folge unseres Podcasts, Real Estate Eats Architecture, haben wir sozusagen gerade in diesem Schlüsselmoment gesprochen, wo sich die Dinge geändert haben. Aber man nur prognostizieren konnte, wie die nachgelagerten Effekte sich zeigen werden. Und jetzt sind wir sozusagen in dem Moment, wo diese Effekte sich Bahn gebrochen haben und wir sehen, wie sich die Lage verändert hat und sie hat sich drastisch verändert. Damals war es noch so Betongold, jeder, der 1 Euro zur Verfügung hatte, wollte es in Immobilien finanzieren. Man hat keine HandwerkerInnen bekommen. Es war so gekauft wie gesehen. Du musst sofort, du kannst nicht verhandeln. Jeder wollte in Immobilien machen. Wer das nicht machen wollte, wurde auch unter anderem verlacht. Und jetzt hat sich die Lage umgedreht. Und ich bin gespannt, wo wir uns so hinsprechen werden heute.
Ja, auf der einen Seite hat sich natürlich wahnsinnig viel getan auf der Akteursebene, also die Firmen, die am Markt als InvestorInnen unterwegs sind. Da werden wir heute kurz drüber sprechen, aber es hat sich natürlich auch einiges getan im Preissektor. Kaufpreise, ganz interessant, die ja gerade aktuell fallen, versus Mietpreise, die weiterhin steigen. Also es gibt wahnsinnig viele Zusammenhänge, die sind sehr spannend auch zu beobachten. Natürlich auch dramatisch in ihrer Folge. Das muss man als nächstes immer auch noch mit sagen. Aber für alle, die sich für das Thema interessieren und oder jetzt das erste Mal reinhören in diesen Bereich und die Spaß haben an Diagrammen, ja, ich kann euch nur raten, da mal so einige Themen, die wir heute besprechen oder einige Aspekte auch zu googeln. Man kommt da auf sehr interessante Daten und Darstellungen in dieser Daten, die auch nochmal das Ausmaß klar machen, egal ob das jetzt der Zinsanstieg ist oder eben auch der Preisverfall beispielsweise am Wohnungsmarkt im Kaufsektor. Genau. Und damit können wir vielleicht mal reinstarten, wieso ist überhaupt oder woher kommt quasi die Krise in Anführungszeichen, was ist überhaupt passiert? Also die Akteurinnen habe ich schon genannt, die Folgen in Anführungszeichen haben wir auch schon angeschnitten, aber grundlegend für diese Krise ist eigentlich die Inflation, die wir gesehen haben. Und diese Inflation, die wir gesehen haben in 2022, 2023, ist natürlich eng verbunden mit dem Krieg, den Russland begonnen hat gegen die Ukraine. Also das ist quasi die Initialzündung gewesen mitunter, weil diese Krise, ihr wisst es, wenn ihr das mitverfolgt habt, einen extremen Einfluss hatte auf die Energiepreise in Deutschland. Die deutsche Situation ist in dem Sinne auch tatsächlich spezifisch in Europa, weil es in Deutschland eine sehr hohe Abhängigkeit von russischem Öl gegeben hat. Also da kann man sich, wer sich dafür interessiert, gab es auch sehr, sehr tolle Podcasts und in Recherchen zu, kann man sich mit den Nord Stream Pipelines beschäftigen und den Verstrickungen der SPD und Gerhard Schröder in diesem Bereich. Auf jeden Fall hat dieses Einstellen der Lieferungen von russischem Öl für einen Preisschock gesorgt in Deutschland, der dann wiederum ganz viele andere Prozesse angestoßen hat, die zu einem Anstieg in den Preisen geführt haben. Und insgesamt wurde, also nicht Energie ist quasi ein Sektor, der sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge beeinflusst, von Lebensmittelpreisen über wie viel kostet es, ein Restaurant zu betreiben, wie viel kostet es, Dinge zu produzieren, Chemieindustrie, Schwerindustrie, die haben da auch alle wahnsinnig drunter gelitten, was insgesamt dazu geführt hat, dass die Preise rasant nach oben gestiegen sind. Was mitunter auch dazu geführt hat, dass Materialpreise im Bausektor extrem nach oben gegangen sind. Und so ist quasi der Staat losgegangen. Und dann hat es natürlich politische Reaktionen gebraucht. Oder es war natürlich ein Verlangen dafür, zu reagieren auf diese krassen Preisanstiege, die Inflation, die dann damit begonnen hat. Und die EZB beziehungsweise auch die Fed, also die amerikanische Zentralbank, haben dann begonnen, als geldpolitisches Mittel die Leitzinsen nach oben zu ziehen. Ich will da gerne noch hinzufügen, für alle, die sich für diese ökonomischen Prozesse interessieren, es gibt auch im ökonomischen Bereich theoretische Modelle und sehr viel ideengeschichtlichen Hintergrund. Wie genau Geldpolitik funktioniert und welchen Zugang man dazu hat, hat sehr viel auch mit politischen Positionen zu tun. Das heißt, es ist nicht neutral, wie auf dieses Thema geblickt wird. Ja, das nur voraus. Das war jetzt sehr, sehr viel Input. Vielleicht wir spielen uns die Bälle so ein bisschen zu und werden immer wieder so lange Phasen von Inputs geben und dann nochmal so nachbesprechen, wie haben wir das wahrgenommen, wie ist das einzuordnen, nur damit ihr Bescheid wisst beim Durchhören. Katharina, vielleicht zurück an dich. Wie hast du diese Inflation vielleicht auch wahrgenommen, beziehungsweise wie blickst du auf dieses Thema der Inflation? Wie hast du den Start der Krise wahrgenommen?
Den Start der Krise, ja. Also es ist, ich glaube, das ist jetzt fast schon so ein eingeübtes Muster. Alle paar Monate oder paar Jahre kommt so ein großer Schock. Die Öffentlichkeit ist immer geschockt, konnte sich nicht vorstellen, dass es passieren, so etwas passieren kann, wie bei dem Überfall von Russland auf der Ukraine, auf die Ukraine. Und dann ist immer so, oh, wir sind da ja, wir bekommen da ja unsere Energie her. Wieso ist das so? Und das man natürlich auch ein bisschen zurück auf unsere Gesellschaft blicken muss und dass Deutschland gerade auch vor allem seit 2008, seit der großen Finanzkrise, da wurde die Wirtschaft stabilisiert, ja auch unter anderem mit dieser Niedrigzinspolitik, dass Deutschland ein Leben geführt hat unter dem Sicherheitsschutz der USA und mit ganz billiger Energie aus Russland und dass diese Rechnung jetzt so nicht mehr funktioniert, ne? Also das kam ja eigentlich so zusammen, diese ganze Rhetorik auch mit der Zeitenwende, dem Doppelwumms, kann man sich ja auch fragen, ob das so die Sprache ist, mit der man so etwas beschreiben soll. Es war ja so, man ist aufgewacht und Europa war ein anderes und die Situation in Deutschland war anders. Und ich glaube, es war allen direkt ziemlich klar, dass jetzt nach Corona mit dieser Entwicklung sich der Bausektor drastisch wandeln wird. Und zwar eigentlich über Nacht. Und so ist es ja dann auch passiert. Also die Bauzinsen sind von 1%, also einem historisch niedrigen Wert, dann ziemlich schnell auf 3-4% geklettert. Das hat nicht nur etwas mit dem europäischen Leitzins zu tun, den ja die EZB festlegt, sondern auch mit den Anleihenmärkten. Und das hängt deswegen daran, weil ja das Geld, also die Bauzinsen, müssen ja immer für die Dauer der Sollzinsbindung finanziert werden. Das sind normal 10 oder 15 Jahre, teilweise auch 30 Jahre. Und das ist halt jetzt auch so eine Gefahr, die ich ein bisschen sehe, auch wenn ja man ja hofft, dass sich der Markt nach 2024 wieder stabilisiert, dass ja unglaublich viele Menschen zu der Zeit der sehr niedrigen Bauzinsen finanziert haben, Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäuser oder Häuser gekauft haben. Und dann kommt ja irgendwann die Zeit, wo die Sollzinsbindung ausläuft und dann müssen die nachfinanzieren. Und dann müssen die ganz oft, wenn sie sich nicht schon vorher was überlegt haben, zu dem dann geltenden Zins nachfinanzieren. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Und dann drohen auch schnell Notverkäufe und das destabilisiert den Markt wieder.
Also was ich ganz interessant finde, ist die extreme Volatilität. Das habe ich vorher auch schon gesagt, mit was für einer krassen Geschwindigkeit diese Entwicklungen passieren. Alle, die so ein bisschen ökonomische Nachrichten verfolgen und also Handelsblatt, Business Insider, all diese Magazine, haben wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass die ersten Analysten bereits sagen, dass im April 2024 die Leitzinsen wohl wieder abgesenkt werden. Und das ist schon wahnsinnig erstaunlich, weil wir kommen ja eben aus dieser Phase, die so, wo alle so davon ausgegangen sind, dass diese 1% Zinsen irgendwie so, dass sich daran nichts großartig mehr ändern wird, in Anführungszeichen. Es gab so eine große Sicherheit, dass man kann damit rechnen und auch in eben diesen langfristigen Kalkulationen, du hattest das jetzt eben schon angesprochen, damit rechnen, dass die Zinsen so niedrig sind. Und jetzt auf einmal ging es so krass in die Höhe und vielleicht geht es jetzt aber auch schon krass wieder runter. Und gerade der ganze Sektor Finanzierung, Schuldenaufnahme basiert ja schon extrem auf Vertrauensverhältnissen und langfristigen Rechnungen. Und das ist also nur eine Beobachtung meinerseits, dass insgesamt in sehr vielen Bereichen eben so eine krasse Kurzlebigkeit herrscht, die es extrem schwierig macht, gerade in dieser krisenbehafteten Zeit langfristige Entscheidungen zu treffen. In einer Zeit, in der wir aber eigentlich gerade das tun müssten. Also auch wenn wir davon reden, Klimakrise, darauf reagieren, langfristig planen und investieren, geht es ja eigentlich darum, gute Entscheidungen für die Zukunft über einen langen Zeitraum hinweg zu treffen, was aber natürlich diese grundlegende Krisenvolatilität absolut verhindert, weil es so schwierig ist, Dinge abzuschätzen.
Und das ist ja jetzt nicht nur bei den Zinsen so, sondern zum Beispiel auch jetzt hier im Ostdeutschland oder so hat man ja nach der Wende zum Beispiel Modelle für die Einwohnerentwicklung gemacht und gesagt, okay, wir sind im Bereich der Shrinking Cities. Wir müssen, also die Land und die Kommune müssen massiv Wohnbestände abstoßen. Das wurde alles verkauft. Und jetzt hat man diese Wohnungen nicht. Und es war einfach eine komplett falsche Annahme, die getroffen wurde, auf der aber harte Realpolitik gefahren wurde, ne? Und das sehen wir immer wieder, dass diese ganzen Modelle und Berechnungen sozusagen absolut für bare Münze natürlich genommen werden, die dann rückblickend, wo man sagt, okay, das war nicht so. Und trotzdem muss man aber sagen, ja, dass diese Niedrigzinszeit, die wir jetzt hatten, also gerade auch bei den Bauzinsen, einfach eine wirkliche Anomalie ist. Wenn man sich jetzt auch nochmal den Graph seit den 90ern anguckt, in den 90ern lagen die Bauzinsen bei bis zu 8%. Und das ist natürlich auch nicht nur gute Entwicklung befördert hatte, ne? Also plötzlich war sozusagen jeder Glücksritter im Immobilienbereich tätig. Die Immobilienpreise haben sich massiv verteuert. Und auf der anderen Seite, wegen den Zinsen auch, die Banken für Festgeld und Tagesgeld ausgegeben haben, konnten die Leute ja auch gar nicht anders ihr Geld vermehren. Das heißt, alles wurde in Betongold gegossen. Und das hat meiner Meinung nach, wenn wir uns auch die Städte angucken, wie die so weitergebaut wurden in den letzten 10 Jahren, auch nicht nur Gutes produziert.
Ja. Also Betongold und oder Aktien, aber die Deutschen sind ja keine Aktiennation, das wissen wir auch. Erst jetzt in unserer Generation gibt es eine Verschiebung und mehr Lust, in die Richtung zu gehen. Aber ich glaube, das war ein super Übergang direkt in die Baubranche. Ich will gerne noch einen kurzen Einschub machen für alle, die sich für diese ökonomischen Themen und Inflation und wie das genau zusammenhängt, weil eben, ich hatte das schon angedeutet, da gibt es unterschiedliche Perspektiven auch drauf. Für alle, die sich dafür interessieren und sich vor allem für eine progressive Idee für diese Inhalte interessieren, denen kann ich Maurice Höfgen, einen jungen Ökonomen, empfehlen, der aus der MMT, New Monetary Theory, kommt. Also falls euch das interessiert, einen kleinen Hinweis, beziehungsweise wir setzen euch da den Link in die Shownotes, dann könnt ihr da selbst noch mehr dazu lesen, weil das tatsächlich auch ich hatte das angedeutet, eine ideengeschichtliche Frage ist, wie man eben auf diese Inflation blickt. Also ist es eine Inflation oder war es ein Preisschock? Nur als Andeutung für alle, die da gerne noch weiter reinschauen wollen. Aber lass uns zu den Akteuren am Baumarkt kommen. Wir haben beim letzten Podcast ja schon intensiver über bestimmte Akteurinnen gesprochen, mitunter über die Adler Group, Signa und Euroboden. Und wir dachten, auch als einen Anknüpfungspunkt werden wir da weitermachen. Auch und gerade, weil diese drei Cases sehr spannend sind und ja auch gerade höchst prominent in den Medien waren. Und es gibt unterschiedliche Muster für diese Fälle und die schauen wir jetzt mal so ein bisschen durch, beziehungsweise schauen uns unterschiedliche Beispiele dazu an. Katharina, wo fangen wir an? Mit wem fangen wir an?
Vielleicht fangen wir mal mit dem Kleinsten an und das ist Euroboden Architekturkultur. Das ist ein Immobilienentwickler und Bauträger aus München und das hatten wir im letzten Podcast auch schon ein bisschen erwähnt oder hatten wir auch immer mal so einen Fokus auf die Gründer gelegt. Ich glaube, das ist heute auch nochmal relevant. Also vielleicht sagen wir nochmal, gegründet wurde Euroboden von Stefan Högelmeier, der sich selbst in seiner Bio bei LinkedIn auch nochmal beschreibt, dass ja mit 19 Jahren war ich selbstständig in der Immobilienbranche. Mit 24 habe ich Euroboden gegründet und den Markenkern Architekturkultur geschaffen. Ein seit 1999 kontinuierlich entwickeltes Portfolio aus nonkonformen und zugleich erfolgreichen Projekten hat Euroboden zur ersten Architekturmarke der Branche etabliert. Also das ist ja jetzt erstmal seine These. Das ist jetzt aber nicht mehr aktuell, weil Euroboden die Insolvenz anmelden musste. Zu dem Zeitpunkt hatten sie 47 Mitarbeiter, circa 50 Projektgesellschaften. Das kannst du ja vielleicht gleich nochmal erklären, was es damit auf sich hat. Und 25 aktive Projekte, davon waren 3 in der Bauphase. Und Euroboden war ja immer so das glühende Vorbild. Es geht auch, man kann mit Investoren und Immobilienentwicklern zusammenarbeiten und die interessieren sich für Architektur, die wollen gute Architektur schaffen. Und Euroboden hatte ja auch zum Beispiel mit David Chipperfield Architects zusammengearbeitet, mit Florian Nagler. Und ich fand es schon auch immer interessant, mich hat auch diese Geschichte interessiert. Wir hatten ja auch dann und wann mal Jobanzeigen von denen. Und zuerst stutzig gemacht hat mich, das waren Medienberichte, dass ihr Vorhaben des 9,99 € Hauses, also da wollten sie in München Mietwohnungen entwickeln, die halt für 9,99 € kalt den Quadratmeter, dass sie das so nicht umsetzen können wegen der veränderten Marktlage. Das war so der erste Schein. Und dann habe ich mich aber schon auch immer gefragt, inwieweit können sie sich halten, weil man hat ja auch, wenn man jetzt mal so diese Immo-Scout oder so mal durchguckt, was ja ein bisschen mein Hobby auch ist, dann hat man auch gesehen, dass zum Beispiel die David Chipperfield Law, also die Wohnungen, die mit David Chipperfield zusammengebaut wurden, da am Kolberger Hof in München zum Beispiel, da ging eine 7-Zimmer-Wohnung für 8,7 Millionen für 487 Quadratmeter weg. Also da habe ich gedacht, okay, das mit den 9,99 € klappt nicht, aber vielleicht können sie sich im Luxussegment doch halten. Aber das konnten sie nicht. Das Insolvenzverfahren läuft und das kann man auch relativ gut nachlesen, wie da jetzt so der weitere Verlauf ist. Ich glaube, das erste Tag in dem Verfahren, das ist jetzt Ende Januar. Also wir sprechen jetzt in allen Fällen, die wir jetzt auch gleich noch besprechen werden, über offene Fälle. Die werden sozusagen jetzt verhandelt und die ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergeben werden, die können wir auch jetzt noch nicht abschätzen.
Ja, das heißt, auch wenn ihr den Podcast später hört, kann sein, dass da teilweise der Stand schon ganz anders ist, weil diese, und du hattest es vorher schon angedeutet mit den ganzen Sub-GmbHs und Tochtergesellschaften, weil teilweise, und das ist bei der Signa nochmal natürlich um erhebliches krasser als jetzt im Fall Euroboden, weil es einfach so viele unterschiedliche GmbHs und Verknüpfungen und ineinander geschobene, geschachtelte Formen gibt, das ist gar nicht so einfach auseinanderzuziehen und überhaupt zu verstehen, wer steckt da wo dahinter und wie wird das jetzt überhaupt abgewickelt. Nur noch mal eine Anmerkung eben zu diesen Projektgesellschaften. Also es wird sehr oft so geregelt, dass quasi für ein eigenes Projekt eine eigene GmbH angelegt wird, einfach um die Haftung und Risikobehaftung von Projekten quasi abzusichern innerhalb eines Projektes. Also wenn irgendwas scheitert, dann scheitert quasi die spezifische GmbH dieses Projekts und nicht das komplette Unternehmen. Also es ist einfach eine kluge Art und Weise, diese Projekte zu bauen, für jedes Projekt einfach auch eine eigene GmbH aufzusetzen, die das dann quasi hält und trägt. Das machen Architekten im Regelfall ähnlich, oder ich kenne das Modell zumindest so in dieser Art und Weise auch auf Architektinnenseite, einfach auch vor allem in AGs oder Kollaborationen, um sich da dann jeweils auch abzusichern, falls man irgendwie sehr risikobehaftet arbeitet, dass man im schlimmsten Falle halt einfach die GmbH hops gehen lassen kann und das einfach keinen Einfluss hat auf andere Geschäftstätigkeiten im Projektbereich.
Ja, ich zum Beispiel, ich habe sehr lange auch neben einer Bauruine gewohnt, wo das dann auch halt genauso ähnlich gemacht wurde. Da ist einfach dann der Bauträger pleite gegangen oder die Projektgesellschaft. Und das bedeutete dann halt für die Leute, die da Eigentumswohnungen gekauft haben, jahrelanges Warten. Irgendwann hat sich dann wieder jemand anderes gefunden, hat es dann fertig gebaut, aber auch für die Anwohner, ne? Also das war vollkommen der Rohbau. Jedes Mal, wenn irgendwie Sturm war, haben die Balkonbrüstungen gewackelt. Da musste immer die Feuerwehr kommen, weil es nicht richtig gesichert ist. Und so eine Bauruine, die verändert ja auch ein Quartier, je nachdem, wie groß sie ist, oder auf jeden Fall ein Straßenzug. Was ich bei Euroboden ganz interessant fand, ist, dass wenn man jetzt auf die Webseite geht, sie relativ, man hat das Gefühl, sie geben einigermaßen transparent Auskunft, wie das dazu gekommen ist und was so jetzt die nächsten Schritte sind, auch für die Leute, die da jetzt ihre Anleihen drin haben. Aber es wird halt da genau auch so beschrieben, ne? Also Oktober 2022 gab es schon eine Gewinnwarnung. Warum? Weil sie sind zum einen nicht mehr gut an Fremdkapital gekommen. Die Banken haben auch für die Leute, die irgendwie, die konnten nicht mehr abverkaufen, weil die Banken auch für die Leute, die kaufen wollten, immer höhere Eigenanteile und Sicherheiten gefordert haben. Und dann ist halt dieser Motor, der auf diese 1%, der auf diese Niedrigzinsen getrimmt war, ziemlich schnell ins Stottern gekommen. Und ich glaube, darin hängt ja auch so eine Verwunderung, oder das wäre ja so, boah, die haben 10 Jahre solche Gewinne eingefahren und konnten nicht mal ein paar Monate eigentlich ihre Business-Models schützen, ne? Ich denke, das ist ja auch was wir immer wieder sehen, und dass das einem Sorge bereitet, dass halt dann die Gewinne immer so schnell abgezogen werden und überhaupt nicht sozusagen im Unternehmen eine Resilienz aufgebaut wird.
Ja, beziehungsweise, dass es oft auch einfach eine Bilanzierungssache ist, ne? Das ist auch ist vor allem bei der Signa auch der Fall, dass quasi die Gewinnschaffung funktioniert durch Bilanzierung. Ne? Also man hat quasi ein Projekt, das auf einmal ins Portfolio kommt, und dann sagt man, alleine weil wir jetzt dieses Projekt haben und weil wir etwas tun mit diesem Projekt, ist es in der Bilanzsumme als wertvoller anzunehmen. So funktioniert quasi die Gewinnschaffung mitunter bei der Signa, und das ist natürlich ein Papierwert im Endeffekt. Ne? Das, mit dem Gebäude ist nichts in Anführungszeichen passiert, außer dass es übernommen wurde und man quasi eine Entwicklungsabsicht beispielsweise erklärt hat. Und das ist natürlich schon krass als einen Mechanismus, der quasi einfach nur ja Erwartungen im Endeffekt übersetzt in dann ja vielleicht auch, ne, also Aktienkäufe. Das ist ja das nächste Interessante, dass natürlich diese Unternehmen alle börsennotiert sind. Und das, was du gerade erklärt hast, dass die Bank dann quasi kein Geld mehr gibt oder eben es dann schwieriger wird, auf Geld zuzugreifen, hat dann wiederum mit Vertrauen und Erwartung zu tun. Und das hatten wir vorher auch schon. Und das ist, glaube ich, schon auch nochmal was man sich irgendwie bewusst machen muss. Oder das war für mich so eine erstaunliche Erkenntnis irgendwie, weil man denkt immer so, krass, Immobilieninvestment und was da wohl dahinter stecken muss im Sinne von Bewertung und Rechenmodellen und Excel-Sheets und weiß der Teufel. Aber in ganz vielen Fällen hat es wirklich was damit zu tun, also eine Bewertung und eine Einschätzung und ein Glaube an, wie erfolgreich wird dieses Projekt denn auch sein. Und dann sieht man ja auch, wenn man vor allem auch, wenn man sich den Spiegel-Podcast zu Benko auch mitunter anhört, was da dann auf einmal für ein Goldgräber-Rush teilweise entsteht, und auch Leute, die halt eigentlich sehr erfahren sind im Investieren, ne, was die riechen quasi den Profit in Anführungszeichen und springen dann rein in diese Investments und sind dann auf einmal überrascht, weil die Dinge nicht klappen, obwohl sie es eigentlich aus einem Erfahrungswissen oder aus einem Wissen des Investierens, dass diese Art von Geld verdienen auch einfach hoch risikobelastet ist, das wüssten die eigentlich wissen. Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen, und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen, und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Wir kommen ja gleich zu Signa. Ich würde auch sagen, man kann eure Boden und Signa absolut nicht miteinander vergleichen. Das sind sozusagen, das eine ist ein Mond und das andere ist ein Planet. Das ist eigentlich, ich finde es schade, weil mir hat schon dieser Anspruch, den eure Boden wenigstens mal hat glaubhaft machen können, dass sie sich auch für Architektur interessieren und dass sie auch versuchen, das irgendwie zu finanzieren, gefallen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch wieder sich genau angucken, konnte das überhaupt eingelöst werden, auch bei den Projekten, die umgesetzt wurden. Ne? Also bei diesem Derzbachhof, da wurde ja ein Münchens ältester Hof, glaube ich, von 1751, konnte gesichert werden und wurde sozusagen saniert. Bei dem Kolberger Hof 5 von David Chipperfield, da lag es ja anders, oder da wurde ja noch eine Villa für abgerissen und dann wurde der Neubau von David Chipperfield hingestellt. Nur von den Renderings, muss ich sagen, sehe ich da einfach diesen sehr großen architektonischen Wert nicht realisiert, der sozusagen durch Architekturkultur versprochen wird. Und was du ja eben gesagt hast, das stimmt, es gibt ja den Marktwert und es gibt dann aber auch noch einen Gegenstandswert. Und wir waren ja, also ich war jetzt auch mehrmals in Neubauprojekten. Wir waren auch einmal zusammen in einem großen Neubauprojekt. Und wenn man sich anguckt, wie ist das gebaut? Wie riecht das da? Welche Materialien wurden verwendet? Und dann nennt einem jemand den Quadratmeterpreis kalt. Und du spürst einfach diese massive Schere, die dazwischen besteht, zwischen dem, was du siehst und spürst, und dem, was dafür aufgerufen wird. Und ich würde sagen, das ist die Blase, die man in dem Moment ja auch selbst wahrnehmen kann. Und können wir jetzt nicht sagen, wo das war, wo wir waren, aber da war es ja also richtig krass.
Also ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die in der Preisgestaltung dann mit runter reinspielen. Also Bodenpreis, wie immer bei diesem Thema, Bodenpreis hat nochmal einen extremen Anteil natürlich auch an was ist es wert. Lage, Lage, Lage ist ja so bekannter Real Estate Talk. Es wird natürlich schon auch mit anderen Faktoren wie, was ist eigentlich die gebaute Qualität, preisgemacht. Aber genau wie du das sagst, das ist schon verrückt, wie krass entkoppelt der Wert oder der Verkaufswert im Endeffekt ist von, wie ist das beispielsweise gebaut, ne? Mit welchen Materialien ist das gebaut oder, ne? Also das hat mich schon auch sehr, schockiert, weiß ich nicht, weil irgendwie hat man es schon auch so ein bisschen erwartet. Oder ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass es so, fundamental großartige Konstruktion ist, sondern man merkt das ja schon auch so ein bisschen, ne, Thema Investoren, Architektur, weiß nicht.
Ja, also, oder auch wie alterungsfähig ist es gebaut, ne? Also, wenn man jetzt halt zum Beispiel teilweise in diese Neubaubürgen so von 2016, 2019 reingeht, dann sieht man, wenn man von außen reinguckt oder wenn man reinkommt, dann sieht man halt schon diesen massiven Verfall der Substanz teilweise, ne? Und also hoffen wir mal, dass sich da vielleicht auch eine Neubesinnung findet. Jetzt wäre es doch vielleicht ganz gut, mal über die Signa zu sprechen. Die Signa ist ja wirklich ein einmaliger Fall oder der ist nochmal ganz anders, der ist auch jetzt ganz anders durch die Medien gegangen, der ist, soweit ich es jetzt einschätzen kann, durch die Recherche auch ganz anders politisch relevant, ganz anders systemrelevant. Und natürlich gibt es da auch ein Protagonisten, und zwar den René Benko. Der ist ja auch erst 46 Jahre aus Innsbruck und er ist ja bekannt als Wunderwutzi. Vom Studienabbrecher zum Milliardär. Und in Deutschland hatten wir auch gehofft, dass er unsere Innenstädte retten kann und die große Causa, die große Frage Karstadt Kaufhof für uns aus der Patsche zieht. Und ich glaube, darauf hatten viele gehofft. Und jetzt sieht man aber langsam, wo sich dieses Geflecht ein bisschen offenbart, was da alles gelaufen ist. Angelika, willst du noch mal kurz die Signa für uns beschreiben?
Ja, also für alle, das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, es gibt vom Spiegel und dem Standard einen herrlichen Podcast beziehungsweise Sonderepisoden zu Reni Benko. Inzwischen sind es 4 Episoden. Als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, waren es noch 3 Episoden. Also für alle, die diesen kompletten Weg von Reni Benko nochmal nachhören wollen, ist dieser Podcast zu empfehlen. Und du hattest ja schon gesagt, wo Reni Benko herkommt. Das erste sehr große Projekt, für das er gerade auch in Österreich bekannt geworden ist, ist das Kaufhaus Tirol, das auch mit Chipperfield gebaut wurde. Also Reni Benko hat schon mitunter auch auf große Architekturnamen gesetzt. Das ist auch ganz interessant, dass das immer wieder so seinen Weg begleitet hat, das Thema Architektur. Ja, angefangen oder aufgebaut wurde das Unternehmen ab 2000 und die große Blüte gab es zwischen 2010 und 2022, könnte man sagen. Also Reni Benko ist dann über Österreich hinaus bekannt geworden, hat eben auch wahnsinnig viel in Deutschland investiert und gebaut, war mitunter in Deutschland tatsächlich, das habe ich gestern gelesen, in Hamburg am aktivsten. Also den Elbtower werdet ihr sicher auch kennen, eine weitere Ruine, die sich dazu reiht zu anderen. Und hat aber dann auch tatsächlich international investiert. Also ich glaube, das bekannteste Gebäude, das er gekauft hat, ist das Chrysler Building in Manhattan. Und da sieht man einfach auch dann schon die Bedeutung und den Umfang. Also der Name ist ja wirklich auch durch Leitmedien gegangen. Das hat schon eine ganz andere Größe und Relevanz und vor allem auch politische Relevanz. Katharina, das hattest du auch schon angedeutet. Sowohl in Österreich, wo es äußerst enge Verknüpfungen gab, also Alfred Gusenbauer, ehemalige österreichische Kanzler, hat engste Verknüpfungen zur Signa, war im Aufsichtsrat und hat gleichzeitig consultet, was sich eigentlich ausschließen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Dazu erfährt man auch mehr im Podcast. Und Reni Benko war auch bestens bekannt mit Sebastian Kurz und wurde in den obersten österreichischen Kreisen durchaus auch hofiert, könnte man sagen, und ist so auch dann der deutschen Politik durchaus nahe gekommen, eben auch und gerade in Hamburg, Olaf Scholz, also sehr interessant, auch da die Verknüpfungen, wer sich für interessiert, eine Runde googeln und man findet einige Artikel auch dazu. Und hat eben dann so große Projekte finanziert wie den Elbtower in Hamburg. Und wir hatten Galeria Kaufhof, hast du auch angesprochen, also in Berlin, oder ich bin, glaube ich, das erste Mal mit Benko in Berlin in Berührung gekommen, mit dem Hermannplatz natürlich, weil es da auch aktiv Aktivismus gegen das Handeln von Reni Benko gegeben hat, beziehungsweise auch von der Linken in Berlin sehr aktive oder zumindest den aktiven Versuch, darauf hinzuweisen, wie problematisch das ist, wenn eine Stadt sich quasi drauf verlässt, auf die Versprechungen von der privaten Hand, dass eben ja die Innenstädte in Anführungszeichen erhalten bleiben oder Arbeitsplätze gesichert werden und so weiter und so fort. Ne? Da gibt's ja dann immer so eine Reihe an Versprechungen, die gefühlt mechanisch abgespult werden, die man dann verwenden kann, um was auch immer zu tun auf dieser Entwicklungsebene. Genau, das war jetzt so ein kurzer Ritt durch unterschiedliche Projekte.
Genau, wir hatten ja damals im Podcast auch gerade diesen Fall, dieses Pop-up Hermannplatz, wo die Signa auch so ein bisschen versteckt plötzlich dann so eine Event-Space aufgebaut hat und da dann auch so Veranstaltungen mit Architektinnen machen wollte. Unter anderem CNOW hatte damals ja ein Statement veröffentlicht, warum sie da nicht dran teilnehmen wollten. Und du hast es gerade schon gesagt, ich würde es noch, also das wird auch noch mal in diesem Inside Austria und auch dem Stimmfang-Podcast vom Spiegel ziemlich genau beschrieben, wie eigentlich der Schachzug sich diese doch recht emotionale Frage der Galeria Kaufhof anzunehmen, politisch total genutzt wurde. Also dass es da Also man geht davon aus, dass nicht nur darauf hingewiesen wurde, dass wenn man jetzt nicht das Baurecht für dies und das bekommt oder noch die Geschossfläche mehr, dass man dann aber das Warenhaus hier nicht halten kann. Also es wurde richtig mit dem, was man schon hat, mit dem Einfluss, den man hat und den Immobilien, die man schon in den Städten besaß, richtig massiv Druck aufgebaut.
Das ist auch gar kein so Geheimnis, ne? Diesen Mechanismus, der wurde teilweise schon auch in Medien aufgedeckt, aber das ist halt... Ja, man kann einfach, wenn man, sobald man solches Kapital in der Hand hat, in Anführungszeichen, natürlich kann man den Druck dann auch ausüben auf einer öffentlichen Ebene. Und das ist schon auch dieser Faktor, der, was ist das denn für ein Gegenspieler, der René Benko in Anführungszeichen. Also alleine, dass es möglich war, auf so einer Ebene Druck auszuüben, glaube ich, zeigt auch nochmal, was für eine enorme Kraft oder Macht im Endeffekt, ne, hinter so einer Menge Immobilien dann auch liegt, weil es eben, das ist nicht nur ein Gebäude, sondern es ist eben auch Teil einer Infrastruktur, Arbeitsplätze, die eben sehr viel Einfluss eben auch auf Städte haben und dann im Endeffekt auch Stadtpolitik beeinflussen. Also das ist nochmal so ein, gut, dass du darauf hingewiesen hast, nochmal so ein wichtiger Mechanismus, den man nicht übersehen darf in dem Kontext.
Und ich glaube, das ist halt in den letzten 10 bis 15 Jahren an ganz vielen Orten passiert, nicht nur in der Kragenweite von der Signer, sondern ganz oft wurden Städte und Kommunen abgekocht. Es wurde Baurecht ausgewiesen, Boden wurde verkauft, man dachte, es wird entwickelt und dann hat derjenige, der es gekauft hat, das ganz kurz behalten und dann wurde es mit massivem Gewinn weiterverkauft und da müssen sich schon auch die Verantwortlichen vielleicht mal schauen, ne, wer steht da wem gegenüber und wo ist vielleicht auch eine Naivität am Werk gewesen. Was für mich jetzt wirklich ein Schlüsselmoment ist oder was sehr interessant finde, dass sich ja das Blatt in einem Moment gewendet hat und das ist jetzt im Sommer 2023 gewesen. Da hat nämlich die EZB, die hatten wir ja vorhin schon mal, also die Europäische Zentralbank etwas gemacht, was sie nicht so oft macht. Also sie hat das auch schon gemacht, zum Beispiel im Fall Kirch. Das werden vielleicht einige noch wissen, da gab es schon mal was Ähnliches vor 20 Jahren. Die hat eine Sonderprüfung der Signa-Kredite durch die Bankenaufsicht der EZB anberaumt. Das heißt, alle Banken, die Kredite an die Signa vergeben haben, wurden geprüft und es wurde sozusagen dann gesagt, dass die Banken gucken müssen, dass sie genug Gegenwerte haben. Und das war so ein Schlüsselmoment, da kam eine Riesenverunsicherung rein und danach hat dann eigentlich die Signa kein neues Kapital für ihre Projekte bekommen, was aber unglaublich wichtig ist, weil das ja ihr Konzept war, also da wird auch im Spiegel-Podcast von einem Kapitalkarussell gesprochen oder einem Schneeballsystem. Das heißt, man braucht immer neues Geld, um immer neue Dinge zu machen, weil es sonst sofort zusammenbricht. Und so wird es von der einen Seite gesehen. Es gibt aber auch Leute wie den Herrn Gusenbauer, der EZB schwere Vorwürfe macht, der sagt, die haben das sozusagen ins Rollen gebracht, dass Signa in diese Schwierigkeiten kommt.
Ja, ich meine, das ist ja schon ein bisschen Witz, ne? Aber ja, gut, der sitzt halt auch im Aufsichtsrat, was soll er sonst sagen?
Genau, aber das war auf jeden Fall ein ganz spezieller Moment und danach fing das erst so an. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, das ganz genau nachzuzeichnen. Da haben erst einige, Töchter sozusagen Insolvenz angemeldet, unter anderem auch die German Real Estate der Signa. Dann war es im November 2023 soweit und dann hat die Signa Holding Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Und das ist ja auch schon eine spezielle Nummer, gerade wenn man sieht, dass es einfach sich um ein Firmengeflecht handelt, das 1000 Firmen oder also 1000 Töchter umfasst. Und dann hatten sie auch erstmal einen Chefsanierer benannt, den Arndt Geiwitz. Aber der ist jetzt Stand Januar 2024 auch schon wieder weg, weil ja, dass das Ganze auch nicht durchschauen konnte oder seine Ansprüche nicht bewilligt werden oder bedient werden konnten. Also das ist sozusagen gerade ein bisschen offen, wie es sozusagen jetzt mit dem Insolvenzverfahren weitergeht. Das ist jetzt auch noch nicht eröffnet. Ich denke, da werden noch sehr viele Sachen ans Licht kommen.
Ja, was ganz interessant da auch noch ist als Ergänzung, wir haben das ja schon angedeutet mit dieser komplexen Firmenstruktur und dass es auch gar nicht so ganz durchsichtig ist, wo war Rene Benko überhaupt noch selbst drin. Also das ist auch eine ganz interessante Sache. Er hat sich schon mal Teil zurückgezogen, und da gab es wohl auch schon Verschiebungen, irgendwie, dass GmbHs übertragen wurde mitunter. Also das ist jetzt Gerüchteküche, die man so in unterschiedlichen Artikeln lesen konnte. Mitunter, dass wohl auch Übertragungen auf Kinder und auf, ne, andere erfolgt ist, so dass er quasi sich schrittweise überhaupt schon rausgezogen hat. Und Ende 2023 haben dann auch die Investoren nochmal krassen Druck gemacht, dass er wohl rausgeht. Dieses Unternehmen ist ja einfach schon auch immer sehr, sehr stark an ihm gehangen und auch an, also der ist ja einfach auch wahnsinnig eine Selling-Person, ne? Also so ein richtiger Verkäufer. Also ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie so ein Aspekt, der ja schon auch in mehreren Fällen bei diesen großen Immobilienunternehmen der Fall ist, dass es so eine, auch so Verkäuferpersönlichkeiten sind, die überhaupt erst das aufbauen können, weil sie quasi diese Kraft haben, dieses Geld einzuwerben und so Visionen zu verkaufen. Also das ist schon, also so krass, das ist für die Leute, die dann quasi darunter leiden. Ich finde es schon aber auch irgendwie auf eine Art und Weise faszinierend, dass es immer wieder so Menschen gelingt, so, ja, erstens mal dann auch so Konstrukte aufzubauen, in denen man das überhaupt so machen kann, aber auch eben diesen Initialmoment zu schaffen, wo man quasi dieses Vertrauen bekommt, solche Dinge aufzubauen. Und noch ein funny Side-Fact, in der Schweiz gab es auch so ein bisschen Wellen durch Signa, weil die Bank Julius Baer sehr intensiv auch beteiligt war an Benko-Investitionen. Und da gab es auch mehrere in der Führungsriege, die da wohl eine auf den Deckel bekommen haben, weil man eben nicht hinreichend sich die Sicherheiten angeschaut hat. Also es ist schon dieses, also auch so ein bisschen eklig, was für eine, ja, irgendwie so eine Gier man einfach auch spüren kann in all diesen Prozessen, ne, dass man halt einfach nur drauf scharf ist, so maximalen Profit irgendwie abzugreifen in diesen Prozessen. Ja, aber wie du sagst, oder wie du das vorher nochmal hervorgehoben hast, also dieses System Benko ist also wirklich so einfach eine krasse Kapitalkarussell-Intransparenz verschnitten mit politischer Einflussnahme und einfach auch Größe, die da gespielt wurde. Und entsprechend hat das natürlich auch dann großen Einfluss, wenn so ein Unternehmen mit diesen ganzen vielen Subunternehmen auf einmal in die Insolvenz rutscht. Also man sieht das jetzt auch eben beim Elb Tower als einen großen Case nochmal in Deutschland. Wer natürlich dann sitzen bleibt auf den Kosten, sind die Leute, die eigentlich den Bau durchführen hätten sollen, ne? Also da sieht man auch, dass also Geldflüsse wurden dann gestoppt, Leute haben teilweise dann die Handwerker nicht mehr bezahlen können und so weiter und so fort. Also die als erstes drunter leiden, sind dann die Leute, die eigentlich ausführen auf der Baustelle.
Ja, das. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, also zum einen sind ja auch ganz viele Versicherer und ja, das Bayerische Versorgungswerk ist zum Beispiel auch zu ganz, also ich glaube zu 1 Milliarde bei Signa investiert und das muss man sich mal überlegen, ne? Also 1 Milliarde. Und da frage ich mich halt schon immer wieder, also warum muss das sein? Warum muss ein Versorgungswerk in ein hochvolatiles, Hochrisikogeschäft investieren? Eine andere Sache sind die Staatshilfen, ne? Also was ja auch Steuergeld sind. Also die Galeria hat 680 Millionen Euro Staatshilfen bekommen. Und auch da sagt man jetzt heute, da hat sich dann sozusagen die Bundesregierung nicht genug Sicherheiten geben lassen, weil da ist es auch so, also man hat das Konstrukt der Signa Holding mit dem Retail und dem Real Estate ist es so, dass diese Bereiche komplett voneinander getrennt sind. Das heißt, man hat dann nicht die Immobilien als Sicherheitswert, sondern Ich glaube, jetzt im Fall von Galeria Kaufhof hat man gewisse Markenrechte oder Inventar des Kaufhofs, also T-Shirts und so. Und dann denke ich mal halt schon, also das ist nicht okay und das ist, glaube ich, auch ein ganz kleiner Tropfen, warum es vielleicht auch zu Volkszorn teilweise gibt, dass wir oder dass ja, dass man in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder gesehen hat, dass Gewinne privatisiert werden von diesen großen Playern und Verluste, dass dann doch ganz schön schnell die Hand aufgemacht wird und nach einer sozialistischen Lösung gesucht wird, ne? Also, dass das abgestützt wird von der Gesellschaft. Also sozialisiert werden sozusagen.
Es kocht natürlich auch total oft sehr stark rund auf Verantwortung, weil man, das muss man natürlich auch sagen, dass mit diesen großen Finanzsummen und so großen Investments natürlich auch immer wahnsinnige Verantwortung einhergeht. Also, ne, dass eine Signa so einen Elbtower baut beispielsweise, ist natürlich auch eine, oder das, also beim Elbtower war es ja so, dass das, diese Absicht sehr stark seitens der Stadt gab, dass man das bauen will. Und dann hat man jemanden Privaten gefunden, der das quasi umsetzt. Also es ist ja auch eine Verantwortungsverschiebung. Also man sagt, bitte baut das mal und versucht dann irgendwie so einen Rahmen zu bauen, der das irgendwie auffangen kann. Ja, aber braucht man dieses Ding denn überhaupt? So, ne? Braucht man noch so einen Prestigebau? Also das, ja, das, da hängen natürlich auch ganz andere Fragen nochmal dran. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil die, also auch dieses Thema Risiko, risikohaft ist es ja dann immer erst, wenn es zu spät ist, im Sinne der Betrachtung oder Wahrnehmung des Falls, weil das hat man ja auch schon 2008 in der Finanzkrise gesehen, ne? Also, es wurde immer gesagt, ja, der, also das ist dieser Wohnungsmarkt, in den kann man investieren, das ist alles total sicher. Ja, sicher so lange, bis dann der Kollaps kam. So, und das ist jetzt genau wieder dasselbe. Es gibt einen Faktor, die Zinsen, der das zum Einstürzen bringt. Und ja, und also ich glaube, man, das, es gibt so eine große Projektion von Sicherheit, solange der Profit hoch genug ist. Also es ist ja so die, ist die Hoffnung auf das. Ja, den Esel, der das Gold ausspuckt, die man auch gar nicht aufgeben will. So, ne? Dieser Glaube daran, das wird schon alles gut gehen, weil man kann den Profit halt einstreichen.
Ja, und das ist ja sozusagen so ein Pendel, was schwingt, da ja dann auch so eine Immobiliengesellschaft weiß, dass sie das nur halten kann, wenn sie die Profite ausschüttet und hält, kommt es ja dann schnell zu dem, was, wo es ja auch hier gekommen ist, zu Methoden, die höchst fragwürdig sind. Also zum einen, das hattest du ja eben schon erklärt, dass dann die Bilanzen nicht sauber ausgewiesen werden, dass sozusagen Gewinne im Jetzt realisiert sind, die eigentlich aber erst in der Zukunft entstehen können. Also, dass man so eine Futures-Methode anwendet. Und in dem Moment, wo man das macht, muss man dann ja sofort zu einer nächsten Methode greifen, und zwar zu der Methode der Intransparenz. Und das war hier ja auch ganz entscheidend. Also, es ist ja keiner, ist ja mehr an eine anständige Datengrundlage gekommen. Also es konnte immer weniger, konnten das Leute einschätzen. Und das ist ja auch so ein Fall, das ist ja sozusagen unser letzter Case mit der Adler Group, dass dann am Ende sogar der Wirtschaftsprüfer das Testat zurückgegeben hat oder das Mandat zurückgegeben hat, weil er gesagt, wir blicken nicht durch. Wir können es nicht, wir können es nicht, wir können es nicht prüfen. Und das ist halt dann wirklich die Frage, ob sowas nicht auch politisch begrenzt werden muss. Also sollte das erlaubt sein, dass man 1000 Töchter hat? Ist das überhaupt menschenüberblickfähig?
Ja, das ist, und ich, das ist sehr spannend, weil es im Endeffekt ja auch dieselbe Frage wie bei Finanzprodukten, die es da gibt, ne? Also wie komplex muss es sein, dass es 15 Mal verschachtelt ist? Also beziehungsweise muss es sein, darf das noch sein, dass das so ist? Und inwiefern ist dieses ganze, diese ganze Projektion überhaupt noch sinnvoll, weil es einfach so weit abgelöst ist von jeglichem Realwert. Aber das ist jetzt auch schon wieder, also das ist dann so eine ökonomische Fachdiskussion. Du hast die Adlergruppe ja bereits jetzt schon eingeführt. Vielleicht schauen wir da noch mal kurz rein, bevor wir den Sack zumachen, weil wir sprechen auch schon eine ganze Weile.
Ich wollte nur noch ganz kurz bei der Signa eine Sache sagen. Und zwar, das war jetzt auch gerade, standen wir in der NZZ, da ging es ums Lamar, das ist ein Kaufhaus in Wien, benannt nach Hedy Lamar. Und das ist zusammen mit Rem Koolhaas. Und auch da, man hat zwar den Star-Architekten oder die große Architektur-Ikone dabei und die macht es, aber man kann gar keine ikonische Architektur sozusagen umsetzen in dem Konstrukt, ne? Es ist sozusagen fast ein Marketing-Schachzug. Am Ende möchte sich der Architekt das nicht richtig auf die Webseite schreiben. Oder ich glaube, in dem Fall steht da auch schon, es ist halt einfach nur ein Warenhaus. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht so weiter ausführen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Architekten und Architektinnen, die jetzt beteiligt waren an diesen Projekten, da mit ihren allerbesten Projekten rausgegangen sind. Also das ist so das beste architekturkulturelle Umfeld war.
Ja, das hört man ja auch aus anderen Konstrukten heraus, also auch Investoren, Real Estate Companies, die wir heute nicht vertreten haben, aber die sehr bekannte Fälle sind, mitunter in Berlin, wo ArchitektInnen dann diese Projekte eben nicht auf der Website zeigen, weil es insgesamt so eine absolute Vollkatastrophe war, das ganze Projekt, und jegliche Versuche in irgendeiner Art und Weise da Prozesse zu entkoppeln oder das System zu überlisten, klappen einfach nicht, weil es einfach natürlich auch eine Übermacht der geldgebenden Seite gibt, die dann natürlich die Ansagen macht. Aber damit gehen wir über zur Adler Group, würde ich sagen, die ich persönlich am wenigsten gut kenne. Vielleicht magst du kurz einmal den Abriss machen zur Adler Group.
Ja, ich würde sagen, mit diesen Berichten über die Adler Group begann sozusagen diese veränderte Stimmung am Immobilienmarkt sich auch dann erstmal zu offenbaren, ne? Also man hatte das noch so mitbekommen, dass sie 2020 mit der Consus Real Estate fusioniert sind und extrem groß wurden. Und dann kamen so eigentlich so die ersten Berichte, wie mit dem Wirtschaftsprüfer, ich glaube der KPMG, dass die da nicht weiter tätig sein wollen, weil die Struktur zu undurchsichtig ist. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Signa auch, also eine undurchsichtige Struktur, massiv überbewertetes Portfolio. Also man hat sich was in die Bilanzen reingeschrieben, was man so real gar nicht unterfüttern konnte. Und die Geldgeber haben dann damals der Adler Group Manipulation, Täuschung und Betrug vorgeworfen. So etwas steht ja bei der Signa durch die Investoren auch im Raum. Und dann sind sie, dann kamen diese Medienberichte, dann gab es kein frisches Geld mehr. Und dann mussten sie sozusagen eine Sanierung beginnen. Also die sind nicht insolvent, aber die wollten dann damals oder haben damals gesagt, sie wollen eigentlich nur noch das Berlin-Geschäft, also das Berlin-Portfolio halten und alle anderen Projekte abstoßen und verkaufen. Und da sind unter anderem auch ziemliche Filetstücke dabei. Also zum einen der IBM Eiermann, also von Egon Eiermann Campus in Stuttgart-Waihingen, die Holstenbrauerei Hamburg, Grand Central in Düsseldorf, und der Steglitzer Kreise in Berlin. Und auch da ist gerade halt die Frage, was passiert jetzt mit diesen Projekten? Und auch da ist es, also die Adler Group, die sitzt in Luxemburg, ist aber operativ tätig aus Berlin. Ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Frage, was macht das eigentlich? Da gab es auch letztens, das können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes, ganz gute Doku in der ARD über, die hieß, glaube ich, Zimmer, Küche, Schimmel. Und da ging es darum, was eigentlich so passiert, wenn die eigene Wohnung oder wenn man in einem Haus wohnt, was irgendjemandem gehört, irgendeiner Gesellschaft, die in einem anderen Land ist, aber das wiederum nur ein Firmenkonstrukt mit ganz vielen anderen Firmen ist und was das einfach die Leute, die in diesen Immobilien wohnen und Miete zahlen und Mieterhöhungen bekommen, weil nämlich dieses System aufrechterhalten müssen, überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich an irgendjemanden zu wenden, dass es überhaupt gar keinen Service mehr gibt, gar nicht mehr instand gehalten wird. Und das ist ja dann wirklich irgendwie die Situation, wo man mit diesem ganzen Geflecht und diesen ganzen Konstrukten auch persönlich in Kontakt kommt. Also ich kenne auch in Berlin ganz viele Leute, die in Wohnungen wohnen, die plötzlich irgendeinem skandinavischen Rentenfonds gehören, der dann von irgendjemandem einen Verwalter hat, der aber nicht erreichbar ist und der wiederum das. Ich meine, es macht halt schon einen total großen Unterschied, ne? Wohnt mein Vermieter in der gleichen Straße? Wohnt mein Vermieter in einer anderen Stadt? Oder ist es in einem anderen Land? Und wie viele Filtersysteme sind dazwischen geschaltet?
Oder gibt es überhaupt, ne, wie du gesagt hast, gibt es überhaupt noch eine Ansprechperson? Also ne, dann schreibt man halt irgendwo eine E-Mail hin und hört nie wieder irgendwas zurück. Also ich meine, das ist natürlich schon extrem frustrierend. Also zur Adler Group vielleicht noch eine Sache, weil das Wohnungsthema ist natürlich auch der Aufhänger. Also die Adler Group ist natürlich auch Teil des Wohnungsbündnisses des Berliner Senats, das sowieso ein bisschen Witz ist, aber dazu könnte man eine eigene Episode machen. Und vielleicht aber auch zum Steglitzer Kreisel nochmal, der glaube ich wirklich der krasseste Case ist, weil das glaube ich schon still steht seit August 2021 oder halt auf jeden Fall schon seit 2021 und es nicht vorankommt und die da wurden die Wohnungen verkauft, also es sind Eigentumswohnungen, und wohl ist die Methode, die da dahinter steckt, dass die quasi schon verkauft wurden und dann aber wieder rückabgewickelt und dann nochmal verkauft wurden. Also so eine komische Verkauf und dann nochmal zu einem höheren Preis und dann wird aber alles wieder rückabgewickelt. Also wirklich so eine tatsächlich Betrugsmasche wohl. Aber das ist wohl noch nicht bestätigt und ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht, ob da dagegen geklagt wird.
Genau, können wir auch in die Shownotes machen. Es gibt ein Käufer einer Eigentumswohnung hat geklagt. Wurde auch, glaube ich, in erster Instanz Recht gegeben. Dann gab es die Berufung. Das ist jetzt sozusagen gerade in der Aushandlung. Ja, das müssen wir vielleicht jetzt, kommen wir da auch jetzt mal langsam hin. Also ich hatte jetzt auch bei der Holstenbrauerei gelesen, dass sich die Stadt einen seriösen Folgeinvestor oder Projektentwickler wünscht. Und das ist ja schon so, wenn man auf die ganze Branche guckt, dass da schon eine spezielle Kultur gelebt wird. Also wenn man auch auf diese, die MIPIM oder Exporeal oder so, was da einfach so, naja, was da für so eine Stimmung herrscht und so. Also das ist ja schon eine sehr spezielle Branche. Und wenn man guckt, diese intransparenten Strukturen, diese Tendenz zur Verschleierung, der Verschachtelung, dann fragt man sich ja schon, wo soll jetzt der seriöse, konservative, nicht auf hohe Gewinne abzielende Projektentwickler und Investor herkommen? Also ist das dann der Staat selbst oder das Land selbst oder wer ist das? Also wo hat sich eine alternative Immobilienbranche entwickelt in den letzten Jahren? Ging das überhaupt? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich nein.
Also Clara Geiwitz sagt ja, der Staat wird nicht bauen. Ne? Das ist ja auch schon eine sehr starke Setzung der Bundesregierung, die da vorgenommen wurde. Ein Problem, das ich da auch einfach sehe, ist halt wirklich, dass halt diese ganzen krassen Negativbeispiele auch die ganze Zeit in den Medien sind. Also es macht die ganze Situation natürlich nicht besser. Es ist natürlich gut, dass die Fälle aufgedeckt werden. Aber eben, wie du sagst, ne, also die komplette Branche ist ja einfach auch krass verrufen, eben weil da Sachen gedreht wurden, die einfach überhaupt nicht okay sind. Ich will eine kurze Ergänzung noch machen, außer dass es dramatisch ist, weil das haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Es geht oft auch gar nicht nur um die gebauten Projekte, sondern es geht eben auch wahnsinnig oft nur um die Grundstücke. Das ist, glaube ich, mitunter bei der Adler Gruppe auch ein großes Thema, dass die teilweise eben auch Grundstücke kaufen, dann eine Baugenehmigung dafür haben, aber dann die Grundstücke liegen lassen, so dass quasi das Grundstück selbst als eine Wertsteigerungsmaschine in der Bilanz auftaucht, also selbe Logik wie zuvor, weil man ja quasi die Projektion hat, dass etwas passieren wird, bewertet man es viel höher als vorher. Also das nur nochmal als Ergänzung zu der Grundsituation.
Und das nimmt man dann wieder als Sicherheit für neues Geld von den Banken, ne? Das heißt, es ist immer weniger wert eigentlich da, der massiv hochbilanziert wurde, für das immer mehr Geld aufgenommen und besorgt wurde.
Ja, und das ist also, dass die Politik, na, wie ich das vorher erwähnt habe, solche Leute oder solche Unternehmen dann als Partner sitzen hat in, wie lösen wir das Mietproblem in Berlin, ist einfach, macht mich sprachlos. Das ist ja nicht unbekannt, wie diese Mechanismen funktionieren. Und dass man mit denen dann, also ich verstehe, dass es Leute sind, mit denen man reden muss, in Anführungszeichen, aber dass man die Idee hat, dass man mit denen am Tisch sitzen könnte und mit denen total sinnvolle, sozialverträgliche Lösungen findet, ist irgendwie, macht mich so ein bisschen sprachlos, die Naivität.
Ja, aber es ist ja wirklich irgendwie so ein System, wo du gar nicht, wenn das einmal so gebaut ist von verschiedenen, also du kannst ja gar nicht reingehen, weil in dem Moment, wo es halt Fremdkapitalgeber gibt und Mitgesellschafter, die dort sind, weil es maximale Rendite gibt und du so auch mit diesem Versprechen neues Kapital generierst, kannst du ja dann auch gar nicht den Gang wechseln und sagen, nee, das gibt's jetzt einfach nicht. Unser Plan ist suffizientes Bauen. Das ist ja gar nicht möglich. Und ich muss sagen, ich bin auch massiv besorgt. Also hier in Leipzig, meine Miete ist dieses Jahr schon um 17% gestiegen. Das kann man alles gerade noch so machen, aber auch in Berlin. Also es ist ja einfach, in welche Schichten das mittlerweile hochgeht. Also wie viele Leute, die ich auch kenne, die Dinkies, also Double Income, No Kids, die eigentlich ein hohes Einkommen zur Verfügung haben, die sich keinen Wohnraum mehr, die nichts finden, die sich nichts mehr leisten können. Und es ist einfach ein sozialer Sprengstoff ohnegleichen. Und wir sehen ja auch die Prognose, die jetzt überall steht, ist ja, Immobilienkaufpreise werden wieder runtergehen. Mieten werden steigen, steigen, steigen. Es gibt gerade keine Möglichkeit, neue zu bauen. Und ja, also wow.
Ja, gleichzeitig gab es letztes Jahr ein Sondervermögen von 100 Milliarden, die bereitgemacht wurden für die Bundeswehr. Wieso gibt es keine 100 Milliarden für Wohnungsbau? Ne? Und das ist, ich rede jetzt nicht von Bauen, 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 alles neu, sondern es gibt ja unterschiedliche Varianten. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, sowohl als auch Bauen im Bestand, Leuten helfen umzuziehen, gerechtere Verteilung von Quadratmeterflächen und so weiter und so fort. Da gibt es ja ein ganzes Arsenal, was man tun könnte. Aber solange der Staat nicht eingreift im Sinne von tatsächlich eine Rahmensetzung macht und tatsächlich finanziell sich auch selbst investiert, sehe ich da auch keine Verbesserung. Und dieses, also, und dann sind wir wieder zurück bei der ökonomischen Diskussion, und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, da ein größeres Verständnis selbst für zu entwickeln. Das ist ja auch ganz interessant in der Wahrnehmung, wie sehr dieses Sondervermögen quasi einfach so hingenommen wurde. Und jetzt reden wir von Haushaltsloch und Schulden, ne? Aber diese 100 Milliarden, die hat man auf einmal, die gab es auf einmal. So, also wieso gibt es nicht für Themen, die die Gesamtbevölkerung betreffen, sofort spürbar für jeden, weil Wohnen alle betrifft. Wieso gibt es dafür kein Sondervermögen?
Da gibt es ja auch dann wieder eine andere Lesart, oder das wurde ja auch in letzter Zeit öfter publiziert, dass eigentlich die Subventionen im Bau, in der Baubranche, immer nur dazu führen, dass die Preise dann auch um den Subventionswert steigen. Also das gibt es auch einen aktuellen Artikel in der Zeit, die sich damit beschäftigt.
Ja, Subjektförderung versus Objektförderung. Wir müssen vielleicht auch mal wirklich ein Wohnungsbau-Special machen. Das kommt auch hoffentlich bald. Wir sind da schon in der Planung.
Also das war ja auch die Begründung, warum die KfW 55-Förderung dann auch relativ abrupt geändert ist. Und gesagt wurde, das war eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Baubranche. Ich würde sagen, wir können ja vielleicht auch mit Clara Geiwitz enden, die sagt, ich glaube, im Jahr 2025 haben sich Käufer und Verkäufer an die Zinsen gewöhnt. Diese Schockstarre wird nicht mehr vorhanden sein. Aber wir müssen durch 2024 kommen. Und ja, ich würde sagen, das versuchen wir, oder?
Ja, also ich mobilisiere für ein Sondervermögen Wohnungsbau. Aber es ist schön, dass Clara Geibel so positiv in die Zukunft blickt. Nee, gut. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, zu zweit über dieses Thema zu sprechen. Es wird auf jeden Fall nicht die letzte Episode gewesen sein. Wir haben sehr viele Sachen angerissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, mehr zu solchen Themen zu hören und oder Fragen dazu, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Katharina wirft wie immer alle wichtigen Dinge auch noch in die Shownotes. Und lasst uns auch gerne wissen, ob ihr Spaß an solchen Episoden habt. Dann versuchen wir auch im Rest des Jahres Zeit zu finden, um vielleicht nochmal solche Specials bzw. etwas inhaltsintensivere Episoden von uns beiden aufzunehmen. Ja, und damit, Katharina, schönen Abend und bis bald.
Ja, danke dir auch. Genau, und wir haben jetzt 30.000 Podcast-Streams geschafft und das ist cool. Ich freue mich, dass wir Hörerinnen gefunden haben.
Also fleißig weiterhören. Wir freuen uns, auch wenn ihr ab und zu, wenn ihr uns seht, hier und da bei Zwischenkritiken oder auch sonst wo, Hallo sagt, ist immer schön, auch zum Podcast zu sprechen. Also bis bald. Live oder in euren Ohren.
Ciao.
Tschüss. Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!